Economic Challenges, der Handelsblatt Ökonomie Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Seit etwa einer Woche kursiert ein auf den 22. April datierter Beschluss des FDP-Präsidiums durch die Medien. Die programmatische Überschrift lautet 12 Punkte zur Beschleunigung der Wirtschaftswende. Diese Überschrift erinnert zumindest die Älteren unter uns an ein Dokument, das allerdings sehr viel länger war und das den Titel hatte Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dieses dickere Papier wurde am 9. September 1982, also vor 44 Jahren immerhin, vom damaligen FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff an Helmut Schmidt, der war damals Bundeskanzler, geschickt und beendete damit letztlich die bestehende FDP-SPD-Koalition, und läutete ein eine 16-jährige Amtszeit von Helmut Kohl. Glaubst du, dass das aktuelle FDP-Papier, dessen Inhalte wir gerne besprechen können, aber meiner Ansicht nach sehr schlank und luftig ist, eine ähnliche politische Durchschlagskraft haben wird wie das damalige Lambsdorff-Papier?
Kurze Antwort, nein. Du hast es ja schon angedeutet, das Lambsdorff-Papier hatte erstens mal eine andere Tiefe und Breite und es hatte auch einen konzeptionellen Ansatz. Das darf man nicht vergessen. Als das Lambsdorff-Papier kam, gab es eine noch nicht lange laufende Diskussion über angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, die der Sachverständigenrat zunächst im Jahresgutachten 76 ein bisschen angeteasert, 77 ausgebaut, 81 nochmal stark gemacht hatte. Und dann war ja ein Sondergutachten beauftragt worden im Spätsommer, Frühherbst 82 noch von Helmut Schmidt. Und dieses Sondergutachten ist dann von Helmut Kohl entgegengenommen worden und war so ein bisschen die Programmschrift für das, was dann passierte. Und das ist von Lambsdorff im Grunde in dem Papier aufgenommen worden. Also stärker auf die Voraussetzung des Investierens zu schauen in der Breite. Und in diesem Wechsel auch der wirtschaftspolitischen Paradigmen und der Neuformulierung ist dieses Lambsdorff-Papier einzuordnen. Vom Umfang, von der Tiefe her ist das jetzt überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich, wenn man damals sagen konnte, es war vermutlich beabsichtigt von Lambsdorff und Genscher, den Ausstieg aus der sozialliberalen Koalition zu triggern, weil man ansonsten für die eigene Partei auch eine schwierige Situation sah. Oder auch fürs Land, obgleich ja manches mit der Operation 82 auch von der sozialliberalen Koalition bewegt worden war. So wird man hier sagen, naja, das sind 12 Punkte, manche minor, manche interessant, manche ein bisschen überholt, jedenfalls nicht so bedeutsam, wie sie daherkommen. In der Summe ein Signal an die auf 5% geschrumpfte Wählerschaft. So weit, aber es ist kein Lambsdorff-Papier.
Nein, also die Fundierung fehlt und einige Punkte sind meines Erachtens recht banal. Also jährlicher Bürokratieabbau, ja, okay, Baukosten senken, Offensive zur Entfesselung der Innovationskräfte, toll. Eigentlich sind es letztlich 3 Punkte, die eine gewisse Sprengkraft beinhalten, nämlich die Reform des Bürgergeldes, die Abschaffung der Rente mit 63 steht hier, es muss eigentlich ab 63 heißen, aber das ist ein anderes Thema, und ein 3-jähriges Moratorium für Sozialleistungen. Das sind meines Erachtens die substanziellen Punkte, aber ich teile deine Ansicht, daran wird die Koalition nicht scheitern.
Nein, weil wenn man sich mal anschaut, wie es auch eingesteuert ist, natürlich kann man beim Bürgergeld das adressieren. Und da kann man fragen, sind die Sanktionsmechanismen wirksam? Wird der verfassungsrechtliche Spielraum ausgeschöpft? Aber das wird die Republik nicht verändern, wenn man das tut. Und da wird man wahrscheinlich auch ein paar Antworten finden. Du hast das Jahresbürokratieabbaugesetz genannt. Alles auch interessant, aber selbstverständlich. Die regelmäßige Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Inflation ist ja schon Sachlage.
Von Schäuble ist doch von Schäuble schon eingeführt worden.
Und insofern kann man immer argumentieren, es gibt dann einen neuen Progressionsbericht, der ist ja dem zugrunde zu legen und dieser Progressionsbericht führt dann zu einer Anpassung. Da kann man sagen, die FDP ermahnt die anderen dann auch dabei zu bleiben. Man darf ja mal erinnern, im letzten Herbst war das ja durchaus von Grünen und SPD als überflüssig beschrieben worden, wobei ich immer finde, wenn man schon ansonsten sich nicht an Grundsätze hält, hier sollte man es an jedem Fall tun. Also das kann man automatisieren, so deute ich diesen Teil, aber der ist auch an sich nicht neu, verändert nicht so viel gegenüber dem bisherigen. Ich meine, die Abschaffung des Soli, das schlagen die ja interessanterweise so vor, dass ein bisschen noch jetzt gemacht wird, nämlich um 3 Prozentpunkte, nehme ich mal an, soll das auch heißen. Das wird ja nicht heißen, Absenkung oder Absenkung auf 3%, also um 6%, um die Punkte, die noch da sind, die 2, irgendwas, die dann übrig bleiben, also runtergehen. Aber ab 27 soll er ganz wegfallen. Naja, 27 ist, glaube ich, nach der nächsten Bundestagswahl, wenn ich das richtig sehe. Das ist also in die Zukunft hineingebucht, die Abschreibungserleichterungen verlängern. Da wird man bei den anderen Parteien die offenen Türen einrennen. Wenn man noch fragen würde, wärt ihr auch bereit, als FDP eine Investitionsprämie zu installieren, die eigentlich ein kluges Instrument ist, die ihr auch selbst vorhattet. Komischerweise taucht die jetzt hier nicht mehr auf, leuchtet mir nicht so ganz ein. Gut, die hat europarechtliche Voraussetzungen, das muss man konzedieren. Aber ich sag mal so, diese Schnappatmung der Sozialdemokraten auf dieses Papier habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Nee, die war meines Erachtens gespielt.
Die war gespielt, die war auch am nächsten Morgen schon wieder weg.
Ja.
Die war abends gespielt, da hat man sich mal echauffiert in den entsprechenden Sendungen. Nächsten Morgen hatte der Kühnert schon wieder Kreide gefressen.
Ja, also im Klartext, eine nachhaltige Wirkung wird dieses Papier nicht haben. Meines Erachtens weder hinsichtlich des Zusammenhalts der Regierung, sondern noch hinsichtlich der Veränderung der Wirtschaftspolitik. Deswegen meine Frage, was kann der eigentliche Grund für dieses Papier sein? Wendet das sich vielleicht an die eigenen Mitglieder?
Nun gut, das ist ja immer so, dass man auch die eigenen Mitglieder adressiert. Man hofft vielleicht ein bisschen als Wirtschaftspartei sich stärker profilieren zu können, obwohl man ja sonst auch immer das Problem hat, Klientelpartei genannt zu werden. Also insofern ja, das ist, glaube ich schon, dass das ein Punkt ist. Es ist ja auch bei einigen Punkten, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, auch so ein bisschen fragwürdig, also steuerliche Vorteile für Überstunden. Ich meine, da kann man ja lang und trefflich drüber streiten. Das heißt, wir machen von der tariflichen Regelung, ab wann ist es eine Überstunde, abhängig, ob sie begünstigt wird. Das setzt natürlich voraus eine Arbeitszeiterfassung. Ja. Eine detaillierte Arbeitszeitverfassung, das Finanzamt
für ja alle für alle Berufe.
Genau, nicht? Das setzt ja, denn außer man verzichtet drauf, nicht wahr?
Ja.
Also Vertrauensarbeitszeit ist ja ohnehin schon unter Beschuss durch das, was nach den gesetzlichen Vorgaben oder Gerichtsvorgaben zu machen ist. Aber ich weiß nicht, wundert mich immer, diese steuerlichen Vorteile für Überstunden. Die CDU hat das ja auch in ihrem Paket damals mit drin gehabt. Wir erinnern uns noch, da hatten wir auch drüber gesprochen, Bert, das ist schon ein bisschen her, das war am 9. Februar dieses Jahres, der Brief an den Bundeskanzler von Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, Punkt 2, Überstunden für Vollzeitbeschäftigte steuerlich begünstigen. Also ich brauche da eine lückenlose Arbeitszeiterfassung. Ich weiß gar nicht, wie das sonst funktionieren soll. Auf Zuruf ja mit Sicherheit nicht. Und deswegen überzeugt mich auch das nicht, da gibt es viele, das ist jetzt ganz toll, das wird das Problem unseres Landes nicht lösen. Und die Frage ist ja eher, was fehlt? Was fehlt denn in dem Papier? Ich meine, da ist nichts drin, wie man unsere Infrastruktur beschleunigt.
Wollte ich eigentlich sagen, dass die eklatanten Mängel, die wir haben, da wird nichts zugesagt. Wie kann ich die Arbeitszeit entsprechend verlängern?
Beispielsweise.
Steht auch, ja. auch nichts drin. Das heißt, die eigentlich sensiblen Punkte, die werden hier gar nicht thematisiert. Deswegen ist das eigentlich nur ein Fensterpapier.
Ja, und man wird ja, manches ist sowieso nicht streitig. Das kann man auch wahrscheinlich schnell hinbekommen. Wie gesagt, und das andere findet 2027 statt. Da sind die anderen jetzt gar nicht von betroffen, die jetzigen Partner. Und die künftigen müssten es dann tun. Aber nochmal, das eine ist die Infrastruktur. Und das andere, Bert, ist, mit welcher Dekarbonisierungsstrategie möchte eigentlich die FDP den Strukturwandel betreiben? Das taucht hier in dem Papier überhaupt nicht auf. Wir hatten ja mal vor gar nicht langer Zeit darüber gesprochen, dass die drei Parteien der Bundesregierung sehr unterschiedliche konzeptuelle Ausgangspunkte für die Klimapolitik haben. Aber hier ist jetzt gar nichts mehr drin. Also ich meine, wenn man die Probleme unseres Landes nimmt, wenn man die Verunsicherung der Unternehmen nimmt, die ja auch damit zu tun haben, dass nach dem Verfassungsgerichtsurteil im November die industriepolitische Strategie im Grunde weitgehend zurückgeschnitten, implodiert ist und sich ja nicht erschöpfen kann im Ausbau der erneuerbaren Energien, was Herr Scholz ja in Hannover vorgetragen hat, dann wäre hier mal eine Antwort auch fällig. Also wie will man den Weg zur Klimaneutralität organisieren? Vielleicht meint man, man müsse das nicht aufschreiben, weil das alleine mit dem CO2-Preis und dem Zertifikatehandel gemacht ist. Das wäre aber mal ein Diskussionspunkt, denn da könnte man mal die FDP fragen, wie überhaupt die das meinen, reicht denn der CO2-Preis? Also wir sind ja alle Anhänger des Preissignals, der relativen Preisveränderung, und der Zertifikatehandel ist ein super Instrument, leider nur für Energie und Industrie. Aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, weltweit sind nur gut 22% der CO2-Emissionen bepreist. Und wir haben keine Antwort darauf im Land, wie triggern wir den Umbau beispielsweise zur Wasserstoffwirtschaft in der energieintensiven Industrie mit Hilfe allein des CO2-Preises. Das müsste mal dann diskutiert werden. Ich sehe das nicht so einfach und ich glaube, dass wir hier anderes tun müssen. Die zentralen Fragen der gesellschaftlichen Resilienz, die sich aus dem ökonomischen nehmen, auch nicht angesprochen. Also insofern, wenn man Lambsdorff wirklich zur Messlatte nimmt, dann muss man sagen, ist damals viel intellektuelles Kapital mobilisiert worden in diesem Papier. Und das ist ja auch im Wirtschaftsministerium tief und breit vorbereitet worden. Leute wie Tietmeier, die daran beteiligt waren, Otto Schlecht. Das sind ja auch Namen, die dann auch danach Einfluss hatten. Das hier wird nicht zu Einfluss führen.
Also ein Business as usual, wie es weitergehen wird. Und für mich ist das auch so weich geschrieben, das Papier, dass man daraus eigentlich keinen Trennungsgrund ableiten kann, den die FDP ja eigentlich am wenigsten gebrauchen könnte, wenn es wirklich zu einem Bruch der gegenwärtigen Koalition kommen würde. Es wird auch dann auf eine Minderheitsregierung weiterlaufen, weil nämlich, wenn wir den gegenwärtigen Bundestag halten, wäre die SPD die stärkere Partei. Und wenn es dann eine große Koalition mit der Union geben würde, wenn das komische Verhältnis, also insofern, da fehlt ein bisschen so der realpolitische Touch, meines Erachtens.
Ja, und auch wenn man muss es doch von den Fragen ablösen. Man fängt an mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ja okay, wir sind in den Standortsranking nicht mehr so gut. Wir müssen uns geopolitisch behaupten, auch alles richtig. So, und dann steht die Frage, wir müssen Unternehmer, Arbeitnehmer und Selbstständige entlasten. Leistung belohnen, das sind ja alles so Stehsätze. Und das ist ja alles auch irgendwie nie falsch, ja, weil wer wird schon nicht gerne entlastet und wer wird nicht gerne unterstützt bei dem, was er an Wichtigem vorhat. Aber dann muss man doch irgendwie, also mir geht es so ein bisschen ähnlich wie mit dem Papier der Union seinerzeit. Das waren ja interessanterweise auch 12 Punkte. Ich weiß nicht, ob das, ist das so eine neue Kanon? Macht man das jetzt?
12 Punkte ist immer gut, ja. Nicht keine 10 Gebote, wir machen dann 12 Punkte.
Das scheint jetzt irgendwie dein neuer Standard zu sein, nicht? Also muss man zwar merken, Bert, das ist ja, was man im Alter alles noch erlebt, also dass man mit den Standards, wie die da setzen, noch sowas markieren kann. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht.
Gut, okay. Das heißt also, das ist letztlich, ja doch, brutal formuliert eigentlich eine Luftnummer. Nur ich weiß nicht, dann müssten wir das Thema vielleicht ein bisschen wechseln, weil man so viel darüber sagen kann. Ja. Wer ist denn der Adressat dieses Papiers?
Also ich glaube, es gibt zwei. Es gibt zwei. Also wir haben ja schon identifiziert, da sind natürlich die Stammwähler, die sollen wenigstens bei der Stange bleiben, damit die 5% gesichert sind. So. Dann ist es die Wirtschaft, die natürlich guckt. Und die dann sagt, ja, passt jetzt irgendwie zu den 12 Punkten von Merz und Dobrindt und vielleicht kann man das ja merchen und so. Ist aber politisch auch ziemlich naiv, weil die Mehrheiten werden mit vermutlich nicht reichen. Und dann gibt es noch einen zweiten Adressaten. Ich glaube, man will einfach mal der SPD, die ständig mit auch Dingen kommt, die den Koalitionsvertrag in Frage stellt, mal den Anlass geben, was aufzuschreiben. Und die SPD hat sich ja auch fleißig auf den Weg gemacht, hat auch gleich 12 Antworten formuliert. Manches enttarnt, manches ist dann aber auch wieder in der Diktion, wo du denkst, ach Gott, die 80er Jahre sind doch wirklich hinter uns. Ne? Ja, also insofern, ich glaube, das wäre meine These, Bert, das ist der zweite Adressat, der hier gemeint ist, um denen mal auch eine Kante zu zeigen. Ich habe relativ wenig Reaktion der Grünen dazu gehört.
Ja, warum sollten Sie sich dazu äußern? Sie können doch bei allem, was diese Legislaturperiode angeht, eigentlich ja voll richtig verlieren können Sie nicht. Nee. Das nämlich, wenn es können Sie nicht, wenn es deswegen ist es richtig, dass Sie still da, wenn ich jetzt die Koalition jetzt wirklich in dieser Legislatur platzen würde, dann ja, das wäre schon eine ziemliche Schwierigkeit. Welche Koalition soll es dann wieder geben? Hätten wir wieder eine große Koalition,
ja,
nicht?
Ja.
Und das kann eigentlich keine Partei wollen. Das kann weder die Union wollen, noch die SPD wollen.
Also ja, und insofern, die Grünen und die FDP ja auch nicht, dann wären sie ja auch außen
vor. Das heißt, also insofern führt die Stoßrichtung letztlich in politisches Nirvana.
Ja, genau. Ich meine, ob das aus der Ampel Jamaika wird, ist ja auch nicht plausibel, weil dann hätte die FDP ja die Grünen immer noch am Fuß. Also ja. So, das wollen sie. Also insofern passt das auch nicht. Nein, insofern, glaube ich, haben wir das für, wie würde man sagen, sauber herausgearbeitet. Es ist das eigene Wählervolk und es ist die SPD, die mal ein bisschen Schnappatmung vortragen kann. Das tun sie dann ja auch mit einer gewissen Verlässlichkeit. Das wird dann, ich meine, das muss man denen aber auch mal sagen, Bert. Also ich meine, das ist ja auch kein Sozialabbau. Also Sozialabbau, wenn man verlässlich über 30% Sozialleistungsquote, Sozialausgaben pro am BIP hat, wenn man dann mal so ein paar Dinge nachdenkt beim Bürgergeld, die selbst für die Sozialdemokraten, die eigentlich immer, das ist ja immer diese, das ist ja auch so neu, es gab früher auch nicht die arbeitende Mitte. Also es scheint eigentlich nur in der Mitte der Gesellschaft Arbeitende zu geben und darunter nicht und darüber nicht. Also weder die.
Ja, ja.
Ja, aber Bert, wir sind ja auch hier ein bisschen dabei, mal die Dinge zu persiflieren und sie zu enttarnen.
Ja.
Das sind solche, da haben sich solche Sätze eingeübt, wenn immer die Entlastung für die arbeitende Mitte. Ich habe mich und für die haben die noch nie was getan, sonst sähe doch der Steuertarif anders aus.
Der Richt, sonst wird der nicht bereits beim sagen wir mal, ne? Industriearbeiterlohn Spitzensteuersatz
ja.
haben.
Ne? Das kann ja wohl nicht sein. Also das ist ja, muss ja die SPD eine neue Vorstellung von Mitte haben. Jedenfalls trägt das dann auch nicht. Aber ich meine, das Ganze ist ja in der Zeit auch, wo wir die Hannover-Messe haben. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es gibt auf der Industrie gibt es zweier Lager, die sich gebildet haben. Die einen, die sich hinter Scholz stellen, die anderen, die sich dezidiert gegen Scholz stellen. Das ist ganz interessant. Die Finanzwirtschaft steht hinter Scholz, ist auch interessant. Und die verarbeitende Industrie ist dezidiert also auf Konflikt mit ihm gegangen. Also einen einheitlichen Eindruck macht die Arbeitgeberbank da gegenwärtig auch
nicht. Ja, aber interessant war auch, dass die beiden, die Hannover-Messe tragenden Branchen und Verbände, die Elektrotechnik, also Elektroindustrie, also ZVI.
Es ging ja um KI hier.
Genau,
nicht in
und VDMA, also Maschinenbau, die ja sehr, sonst immer sehr strikt auch in ihren Positionierungen sind, nicht die Deutlichkeit der Worte gewählt haben wie der BDI-Präsident. Da gibt es offensichtlich Differenzierungen, die auch beide nicht von verlorener Zeit sprechen wollten, die beiden Verbandspräsidenten. Und im Grunde eigentlich die Potenziale sehen, das ist ja auch nicht zu bestreiten. Ich glaube auch, das ist natürlich, haben wir ja auch immer wieder identifiziert. Und wenn wir die Potenziale haben, dann haben wir sie im Kern einer hochwettbewerbsfähigen Industrie, im Maschinenbau, aber genauso in der Chemie, in der Elektrotechnik, in der Pharmazie haben wir sie, in der sonstigen Bereich der Mikroelektronik und natürlich auch im Automobilbau. Und wenn man jetzt schaut, wie die Dinge aus der Digitalisierung von Ideen von vor 20 Jahren, die dann zum Stichwort Industrie 4.0 geführt haben, jetzt in Hannover ausgereift sind, dann kriegt man auch wieder Mut. Das finde ich auch spannend und das sollte man auch nicht verkennen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir ein bisschen einen Kommunikationsgap haben zwischen Wirtschaft und Politik. Und das hat so verschiedene Aspekte. Also der eine sagt, zwei verlorene Jahre.
Der allerdings personell begründet ist, meines Erachtens, habe ich.
Du meinst am Kanzler, oder?
Ja. Ja. Er will nicht hören, um nicht antworten
genau,
zu müssen.
Genau, so ist es. So kannst du dir auch jeden Tag der deutschen Industrie vorstellen.
In a nutshell, ja, also. Das würde ich sagen. Und das ist das eigentliche Problem. Das macht auf der einen Seite Wut, auf der anderen Seite Frust.
Ja.
Ich sehe leider nicht, wie man da rauskommt.
Ja, und es führt ja auch bei ihm zu einer Verhärtung, weil er immer mehr sozusagen nicht zuhört, sondern alles unter der Überschrift läuft, die Kritik, die vortragen, ist schlecht reden, die Lage ist eigentlich gar nicht so und die Lage wird aber schlecht, weil sie schlecht geredet wird. Und das ist natürlich nicht ganz einfach zu beschreiben. Natürlich kann man sagen, Perception is Reality, das hat der Kanzler ja auch selbst zitiert auf seiner Begrüßungsansprache in Hannover. Aber dass nun die Stimmung den Indikator der preislichen Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst, den die Deutsche Bundesbank rausgibt, halte ich für nicht sehr plausibel. Die Exportdaten auch nicht, sondern die Kostenfaktoren auch nicht. Also insofern finde ich, wird da eine Debatte auf eine andere Ebene geführt, wo sie nicht hingehört. Dann reden wir nämlich über Gedöns, über der eine ist jetzt hier ein bisschen beleidigt, der andere dort. Am Ende sind es einfach schwierig. Und ich glaube, das hat ein bisschen mit dem einen Thema zu tun, was wir eben dann kurz angebetrachtet haben. Es hat sich einfach seit dem Verfassungsgerichtsurteil die Klarheit des industriepolitischen Ansatzes verschoben. Und das ist, glaube ich, für viele schwierig.
Ja. Richtig, aber früher, ich sage früher, das ist länger her, da gab es eine Deutschland AG, da erinnerst du dich noch dran. Die war aber sprach- und entscheidungsfähig und heute ist das in dieser Form nicht mehr der Fall.
Nun gut, es verschiebt sich in den Eigentümerstrukturen, die Internationalisierung der Unternehmen, die Verflechtung hat aufgehört. Ich meine, das ist ein wesentlicher Teil auch natürlich der Steuerreformen unter Schröder gewesen. Diese Kapitalverflechtungen steuerfrei, die Entflechtung steuerfrei.
Die Entflechtung steuerfrei aufgelöst werden sollen. Gigantische Reserven wurden auf einmal frei.
Genau, und das darf man nicht vergessen. Das ist mit der Steuerreform von Rot-Grün in den frühen 2000er Jahren, 2001, 2003 und 2005, in den drei Stufen, ist das im Grunde gehebelt worden. Und damit haben wir eine Entflechtung, das kann man als sinnvoll auch betrachten. Das waren ja sehr enge Geflechte. Aber man kann natürlich andersrum auch fragen, Bert, wenn wir in einer Situation sind, wo wir so viel Dinge tun müssen, von denen wir nicht genau wissen, wie es geht. Also wie Wasserstoff-Energiebasierung für Chemie. Langer Weg. Ja, wir haben jetzt gerade mal ein Wasserstoffkernnetz, aber wir haben noch kein Verteilnetz und solche Geschichten. Aber selbst dann, wenn wir es hätten, wo haben wir denn den Wasserstoff her? Wie viel importieren wir? Und wie kriegen wir das über die Märkte gebracht, dass das noch mit Wettbewerbsfähigkeit einhergeht? In solchen Situationen brauchen wir ja eigentlich ein enges Miteinander von Finanzwirtschaft und Industrie, weil es sind spezifische neue Risiken. Es sind Risiken, die nicht standardisiert sind, die wir nicht mit Wahrscheinlichkeiten, mit Ausfallwahrscheinlichkeiten der Vergangenheit bildern können und einordnen können.
Weil es keine Vergangenheits-Zukunftssymmetrie gibt, weil das absolut neu ist. Ja, aber jetzt packen wir mal, bleiben wir mal dabei. Wir sind schon etwas über Zeit, also würde mich schon interessieren. Gibt es denn, siehst du irgendeinen Ausweg? Man starrt sich ja jetzt an, wie die Kaninchen den Fuchs, nicht? Also beide Seiten haben sich eingegraben. Das hat es im Übrigen auch noch nicht gegeben. Bislang hatten wir ja immer, sagen wir mal, eine intensive Gesprächskultur zwischen Politik und Wirtschaft und Industrie. Und das war eigentlich gut. Das kann man dann auch als rheinischen Kapitalismus bezeichnen. Das hat aber relativ gut funktioniert. Und dieses Konzept ist eigentlich zerbrochen. Ich finde es schlimm, dass die Politik und weite Teile der Wirtschaft nicht mehr sprachfähig sind. Und das geht ein Stück weit von beiden Seiten aus. Und das ist für beide Seiten schädigend.
Ja, wobei es natürlich einen interessanten Befund am Rande des Weges gibt, oder des Platzes, den du da gerade skizziert hast. Es gibt so viele Gipfel wie noch nie. Also wohl zu allen Themen wird ein Gipfel, und das Wirtschaftsministerium lädt hier ein und dann lädt Kanzleramt und so weiter. Und dann hört man immer von den Teilnehmern, das geht meistens aus wie das Hornberger Schießen, es entsteht eher der Eindruck, man wird da eingeladen, dann wird man einvernommen, aber es ist eigentlich schon vorher klar, wie es geht. Und insofern ist das eher ein Legitimationsansatz. Die Regierung sagt aber, wir haben die doch eingeladen und angehört und wer nicht kommt, ist selbst schuld. Also das führt auch zu nicht wirklich konstruktiven Verbesserungen des Problems, was du da benennst. Ja, das ist schon genau das Problem. Und insofern muss man noch mal fragen, ob man nicht von den landespolitischen Ebenen her das besser entwickeln kann. Wenn ich mir Nordrhein-Westfalen anschaue, wo die Landesregierung schwarz-grün ist, harmonisch zusammenarbeitet, wo es keinen Knatsch gibt, wo man sich im Koalitionsvertrag klar vereinbart hat und das auch abgearbeitet wird, wo ich auch im Tagesgeschäft nicht erlebe, dass sie da sich auflösen, das könnte möglicherweise ein Hebel sein, der dann auch die Industrie ganz anders adressiert. Also insofern es ist schwierig, dass wir gerade, ich bin völlig bei dir, in einer Zeit, wo so viel unbeschriebenes Territorium beschritten werden muss, die Diskussionslage nicht wirklich
besser. Ja, die Akteuren müssen miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja der Kitt einer Demokratie, dass man miteinander redet und dieser Kitt ist bröselig geworden, nicht mehr da. Und das halte ich für das große Problem. Man hat sich immer und zu jeder Zeit gestritten.
Ja.
Aber man hat den Streit eigentlich ganz, ganz selten auf die Person übertragen. Und dieses sehe ich jetzt. Das heißt, man hat inhaltliche Differenzen, aber man streitet mit der Person. Und das ist ein Fehler.
Das ist, da bin ich ganz bei dir. Und jeder hat eine Grundannahme, die den Diskurs mit dem anderen schwierig macht. Also wenn der Bundeskanzler sagt,
wenn nicht unmöglich.
Genau, wenn er also seine Haltung ist, nicht wahr, Klage ist das Lied des Kaufmanns, dann weiß ich von vornherein, als Unternehmer, Unternehmerin, egal in welcher Branche, ich muss mich eigentlich gar nicht äußern, weil Kritik wird als Klage wahrgenommen. Und so reagiert er auch tatsächlich. Ja. Das ist natürlich blöd, weil das führt zu nichts. Und auf der anderen Seite ist man manchmal auch sehr rabulistisch. Wobei ich im Augenblick eigentlich finde, dass die Differenzierung, du hast gesagt, die mangelnde Einigkeit, aber Differenzierung auch Anknüpfungspunkte gibt. Aber Politik ist natürlich dann sehr geschickt. Sie nimmt immer die eine Position, die dann gerade passt. Ne? Also insofern ist es dann auch hilfreich, wenn die Wirtschaft insgesamt klar macht, dass es in der Tat zwei Aspekte sind. Es ist eine schwierige Gesamtlage. Wir haben Energiekosten, die zwar wieder runtergegangen sind, aber der Nachhaltigkeit in Zweifel steht, Netzentgeltdebatte, Speicherkosten und ähnliches, also die Veredelungskosten. Und auf der anderen Seite haben wir große Chancen, denn wir sind ein innovatives Industrieland. Das zeigt ja gerade die Hannover Messe. Da müssen wir eigentlich uns nicht verstecken. Und das ist aber genau dann wieder die Frage, Bert, bei der wir aus ganz anderen Gründen eben hingekommen waren. Kriegen wir einen gemeinsamen Blick auf den industriellen Strukturwandel?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Ja, reicht es? Das wäre eigentlich meine Schlussfrage gewesen. Wir haben jetzt den Streit, aber das kann nicht das Ende der Diskussion sein. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Und hier würde ich schon mal einen neuen Dialog zwischen Politik und Wirtschaft sehen, wo wir den bewussten Strukturwandel ins Zentrum stellen. Das heißt nicht die einzelnen Industrien, sondern auch das Zusammenspiel.
Das Zusammenspiel?
Nämlich Strukturwandel ist ja letztlich in einer modernen Gesellschaft ein Wachstumsmotor. Und gelegentlich kann man den Eindruck haben, dass auch Wirtschaftsführer nicht viel von Strukturwandel halten, wenn der zu Lasten der eigenen Branche geht.
Und wie organisieren wir das
genau? Das ist die spannende Frage. Wie können wir das organisieren? Ich habe kein Konzept, aber du bist der Wirtschaft ja sehr viel näher als ich. Würdest du da einen Weg sehen?
Nein, ich glaube, wir müssen
es muss auch Verlierer geben.
Natürlich, beim Strukturwandel. Natürlich. Aber die Verlierer ist die Frage, wie man sie einbindet. Es gibt Verlierer, nimm mal bestimmte Produktionen, wo sie im gleichen Unternehmen sind. Du hast eine Produktion von Kettensägen und die wird jetzt auf eine andere Mechanik, eine batteriebasierte oder strombasierte überführt. Ja. Dann brauchst du andere Ingenieurleistungen. Das heißt, du musst gucken, wie du in dem Unternehmen das Aufwachsen des einen, das Runtergehen des anderen so organisierst, dass die Kompetenzen entwickelt werden oder wo es nicht geht, wo die anders hinkommen. Mhm. Ich habe es unternehmensübergreifend, wenn ich hatte es schon mal erwähnt, glaube ich, auch in einem unserer Talks, dass ein Elektrolyseur einen Automobilzulieferer übernimmt, weil die Leute haben die gleichen Kompetenzen und werden in der Transformation eingesetzt. Großartige Geschichte. Und wir erleben gerade, dass die Unternehmen Hannover Messe industrietragenden Bereichen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mikroelektronik, enorme Entwicklungen in der Industrie 4.0, in der Digitalisierung gemacht haben, in auch der Unabhängigkeit von amerikanischen Vorleistungen. Ja. Das zeigt genau, wie die Dinge ineinander greifen. Und es wäre eigentlich ein bisschen schön, wenn wir darüber reden würden und wenn wir dann auch erkennen könnten, wo die Aufgabe oder wo dann deutlicher wurde, das ist die Aufgabe des Staates, nämlich entsprechend eine Verlässlichkeit der Infrastruktur, eine Verlässlichkeit der Energie und eine europäische Rahmung des Ganzen herzustellen. Wir haben letzte Woche über Europa gesprochen. Und das finde ich auch nochmal ganz an den Anfang gewonnen, ein bisschen knapp. Nochmal auch an die Adresse der FDP, das kann man nicht mehr ignorieren. Ich kann kein 12-Punkte-Papier, gut, es mussten halt 12 Punkte sein, die waren schon voll, dann passte nicht mehr.
Immer.
Dann hätte man was streichen müssen, aber vielleicht hätte man noch...
Einiges hätte man streichen können.
Und für die Frage, wie man den industriellen Strukturwandel zur Klimaneutralität organisiert, der nämlich ja zeitverlässlich sein muss, irgendwie zur Mitte des Jahrhunderts.
Letzte Frage. Wir haben noch knapp anderthalb Jahre eine gewählte Regierung. Kommt es dann nochmal zu einer Bewegung zueinander und nicht voneinander weg?
Also wenn die dieses 12-Punkte-Papier überstehen, sehr viel mehr wird ja nicht kommen, dann werden sie vermutlich diese Jahre durcharbeiten. Ich glaube, der Prüfstein ist der Bundeshaushalt 2025, weil da so viel unklar ist. Und da würde ich sagen, ist das größte Risiko. Nicht in einem 12-Punkte-Papier, sondern in der unterschiedlichen Sicht auf die Möglichkeiten des Staates in dieser Situation zu finanzieren oder nicht zu finanzieren. Ich glaube, da werden eher mit den Argumenten der Vergangenheit Schlachten geführt in einer völlig anderen Situation. Und das macht mir Sorge. Deswegen bin ich da durchaus auch skeptisch. Großen Trigger werden wir für die anderthalb nicht mehr. Wenn die das hinkriegen mit dem Bundeshaushalt 25 in einer plausiblen Art und Weise, dass man auch das, was man vorhat, beantworten kann, ist das eine Chance. Ich würde aber sagen, das ist unter 30%.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Koalition zu 100% bis zu Ende des Wahlkampfs liegen. Das heißt, wenn du recht hättest, hätten wir gegenwärtig das Ende der Politik erlebt.
Ja, da wird doch nicht mehr viel passieren.
Ja, das war mein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, Bert.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Thank you.